Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute? Ein Wunder unserer Zeit? Katharina Regina von Greifenberg, Barockdichterin.
Bitte um Verzeihen, dass ich nicht eher geantwortet. An treuem Andenken hat's nie ermangelt. Ich verbleibe meinen innig Freunden in Nürnberg, sonderlich meinem geehrten Herrn Siegmund von Birken, seine in Gebühr treue Freundin Coris.
Coris, so nannte sich Katharina Regina von Greifenberg, wenn sie aus dem niederösterreichischen Seiseneck an ihren Freund Siegmund von Birken nach Nürnberg schrieb. Coris von Chor dem Herzen, weil sie ihm rein und herzlich verbunden sei.
Die Freundschaft, die Katharina Regina von Greifenberg mit dem Dichterfürsten und Kulturmanager Siegmund von Birken aus Nürnberg pflegte, währte 2 Jahrzehnte bis zu dessen Tod im Jahr 1681. Es verband diese beiden Sprachbegabten die Liebe zur Dichtkunst und die gemeinsame protestantische Konfession. Greifenberg, 1633 mitten im Dreißigjährigen Krieg auf die Welt gekommen, durfte ihren Glauben in ihrer österreichischen Heimat nicht praktizieren. In Nürnberg fand sie Gleichgesinnte und GlaubensgenossInnen, die sie auf ihrem spirituellen und poetischen Weg begleiteten. Katharina Regina von Greifenberg wurde zur bedeutendsten deutschsprachigen Dichterin des Barock. Als Exulantin siedelte sie schließlich ganz in die evangelische Reichsstadt über.
Der österreichische Landadel, dem von Greifenberg angehörte, war vorwiegend evangelisch und blieb es, trotz der Rekatholisierungsmaßnahmen, die das Habsburgische Haus mit Hilfe des Jesuitenordens durchsetzte. Die Forderung nach Konversion oder Emigration hatte schon in den 1620er Jahren zu einer ersten Auswanderungswelle zahlreicher adliger Familien geführt, die sich als Exulanten in Augsburgs, Regensburg und Nürnberg niederließen.
Diese kirchenpolitischen Begebenheiten bildeten den Hintergrund für die engen Kontakte zwischen den Mitgliedern des Pegnesischen Blumenordens, der barocken Sprach- und Dichtergesellschaft aus Nürnberg, mit den literarisch interessierten Kreisen protestantischer Adliger aus Niederösterreich. Sie konnten am katholischen Hofe Wiens kein intellektuelles Zentrum finden, das ihren Vorstellungen entsprochen hätte, kein Publikum, keine anregende Kritik, keinen Austausch, keine Möglichkeit zur Veröffentlichung, währenddessen die fränkische Reichsstadt diesbezüglich mehr zu bieten hatte.
Katharina Regina war 18 Jahre alt, als plötzlich ihre geliebte Schwester Anna Regina starb. Für Katharina Regina war dies ein nur schwer zu verarbeitender Schock. Sie umschrieb ihre Empfindungen noch 20 Jahre später mit den anrührenden Worten:
Es war mein Herz und alle Gedanken mit ihr gen Himmel geflogen. Mein ganzes Leben war ein Todesverlangen und mein bitterer Tod, dass ich wieder leben musste.
In der Folge reiste sie mit Mutter und Onkel zum Gottesdienst nach Pressburg, wo sie ein inneres Lichterlebnis erfuhr, das sie als ein Himmelslicht beschrieb, als
Deo Glori Licht. Für alle Zukunft ist es in mir angeglimmert und aufgegangen.
Nunmehr sollte sie ihr gesamtes Schaffen, Denken und Sehnen in den Dienst des Lobs Gottes stellen. Das Deo Glori bestimmte von nun an ihre Dichtkunst.
Deo Glori Himmelszier und der Erden werte Sonne. Meiner Seelen, Seel und Wonne, mein Verlangen, Wunsch und Gier, mein Herz auserlesenes Leben. Ach du meine Denkelust, meine Sinnen Sehnungsziele, meines Geistes Freudenspiele, ohne die mir nichts bewusst.
Musik. Katharina Regina war zu diesem Zeitpunkt mit 18 Jahren bereits eine gebildete junge Frau. Vielleicht als Reaktion auf den Verlust politischer und öffentlicher Einflussnahme des evangelischen Adels beförderte ihr Onkel zusammen mit ihrer Mutter Eva Maria von Prank den Bildungsadel des Mädchens. Sie ließen ihr eine exzellente Bildung zukommen. Die bei ihr zu Hause auf Schloss Seißeneck vorhandene Bibliothek sowie ein literarisch versierter Privatlehrer ermöglichten ihr die Kenntnis und schließlich Teilhabe an dem aktuellen literarischen Leben.
Er gab und pflag zu lesen, was lesen würdig ist. Kurz, Weisheit war sein Punkt. Durch tausend Witzesblitz hellstrahlend aus ihm funkt.
Ihre Vorliebe für Wortspielereien und Begriffsverknüpfungen, auch ihre charakteristische Klangmalerei, hatte sie von der Nürnberger Dichterszene übernommen, zu der sie Zugang erhielt. Sigmund von Birken zeigte sich von ihren Gedichten beeindruckt. Ein Jahr später lernte von Birken seine Dichterkollegin persönlich in Nürnberg kennen. Sein Urteil?
Sie ist ein Wunder unserer Zeit. In ihren Sitten ist nichts dann Adel. Und welches das Seltsamste ist, sie ist ohne alle Eitelkeit. Ihr Gedächtnis, von der Vielbelesenheit erfüllt und mit dem reifesten Urteil allemal vergesellschaftet, macht sie höchst redselig. Ihr Verstand sieht allen Sachen auf den Grund und setzt sein Aug in den Mitteltupf, alle Umstände auf einmal zu überschauen.
Als ihr Onkel Hans Rudolf von der Gunst aus Nürnberg erfuhr, fasste er die Gelegenheit beim Schopfe und gab mit Hilfe Sigmund von Birkens die Werke seines Mündels in Druck. Ob dies tatsächlich ohne ihr Wissen geschah, wie in der Vorrede vermerkt, oder ob es lediglich eine zeittypische Demutsformel war, lässt sich wohl kaum mehr klären. Wie auch immer, 1662 erschienen in Nürnberg
die geistlichen Sonette, Lieder und Gedichte zu gottseligem Zeitvertreib erfunden und gesetzet durch Fräulein Katharina Regina Fräulein von Greifenberg, geborene Freiherrin von Seißeneck, nunmehr ihr zu Ehren und Gedächtnis, zwar ohne ihr Wissen zum Druck gefördert durch ihren Vettern Hans Rudolf von Greifenberg, Freiherrn zu Seißeneck.
Diese Veröffentlichung bildete den literarischen Durchbruch der Dichterin, doch auch von Birken erhoffte sich durch seine neue Bekanntschaft engere Kontakte zu Österreich und dortige Publikationsmöglichkeiten. So setzte auch er sich ein literarisches Denkmal in ihrer Publikation, indem er nicht nur einen Ehrenvers beisteuerte, sondern auch noch eine umfangreiche
Voransprache zum edlen Leser.
Dass das Geschlecht der begabten Poetin nicht unerheblich war, sondern ihr Talent offenbar einer Rechtfertigung bedürfte, wird an folgenden Ausführungen von Birkens ablesbar.
Als Weib wohl freilich das beste Geschöpfe, ward die Mutter des Schöpfers, und zwar ohne Zutun eines Mannes. Der Sohn Gottes hätte sich wohl wie die Eva aus einem Manne zum Mensch formen können, aber er hat Mensch werden wollen von dem Samen einer keuschen Jungfrau. Die Männer mögen sich groß machen, was ist aber das gegen die unermessliche Ehre, dass der Herr des Himmels eines Weibes Sohn ist? Es erscheinet mir, dass dieser heiligste Weibessame dem weiblichen Geschlecht mehr Gnade erwiesen hat als den Männern.
Thank you. Zwischen Katharina Regina von Greifenberg und Sigmund von Birken entwickelte sich eine aufrichtige Freundschaft, wovon die Tagebuchaufzeichnungen des Autors sowie ihre erhalten gebliebenen Briefe Zeugnis ablegen. Hierin besprachen die professionellen Dichterkollegen ihre schriftstellerischen Vorhaben. Neben aller religiösen Glaubwürdigkeit und Inbrunst, die sie in ihrer Poesie verfolgte, entpuppte sich von Greifenberg als eine zielstrebige Autorin, die ein Gespür für Buchmarkt und Publikationstermine hatte. Sie beschwerte sich bei von Birken:
»Es wäre recht gewesen, mein Buch Andächtige Betrachtungen wäre bei Ankunft der neuen Kaiserin, die gar andächtig sein soll und gerne liest, herausgekommen.« Herr Hoffmann wird mich mit seinen unaufhörlichen Aufschüben noch ganz vergraulen, so dass ich mich künftig nach einem anderen Verleger umsehen werde. Er treibt es schon länger als ein Jahr damit, welches verdrießlich ist.
Ihren innig Freund Sigmund von Birken besuchte sie häufig in Nürnberg, meist einmal im Jahr, immer um seine Gesundheit besorgt. So schrieb sie im November 1676:
»Ach, muss ich denn meinen innigsten Freund immer beschmerzet wissen? Wie inniglich leid ist mir! Ich glaube selbst, dass das zu viel füllende Biergetränke dem Magen und der starke Hopfengeruch davon dem Haupt schädlich ist. Mein Gemahl und ich haben es oft gesagt, dass das zu viele Bier und die zu wenige Bewegung seine schlimmen Zustände verursache und die vieler guter Leute droben in Nürnberg.«
Mein Gemahl und ich. Mittlerweile hatte Katharina Regina also, entgegen ihres Vorhabens ein eheloses Leben zu führen, doch geheiratet. Allerdings war dies keineswegs ihr eigener freier Wille gewesen. Vielmehr berichtete sie nach Nürnberg von den vielfältigen Widerwärtigkeiten, die ihr deswegen widerfahren seien.
Es war ihr Vormund und knapp 30 Jahre älterer Onkel Hans Rudolf von Greifenberg, der sein Mündel zur Frau begehrte, bei der dieses Ansinnen erst einmal Abscheu hervorrief. Jenseits ihrer eigenen Ablehnung standen ihre Blutsverwandtschaft und das geltende österreichische Recht einer Heirat entgegen. Doch als Hans Rudolf schwer erkrankte, ob simuliert oder nicht, und eine Konversion zum Katholizismus in Betracht zog, um dadurch einen Ehedispens zu erhalten, willigte Katharina Regina von Greifenberg schließlich ein. Sie sah es als ihre von Gott gegebene Aufgabe an, ihren Onkel auf den Weg des rechten Glaubens zu führen und durch ihre Einwilligung zur Heirat seinen Übertritt zum Katholizismus zu verhindern.
In ihren Briefen findet sich kein einziges böses Wort über ihren Mann. Die Ehe blieb jedoch kinderlos. Möglicherweise setzte sie ihre Vorstellungen von einem keuschen Leben gegenüber ihrem Gatten durch. Durch die Briefe der von Greifenberg erhält man das Bild einer Gelehrten, die sich ausschließlich ihren Studien widmen möchte, ohne durch schnöde Alltäglichkeiten und Repräsentationspflichten abgelenkt zu werden. Sie möchte Stille und Zeit zum Studieren, doch...
»Es ist doch ein Elend, wenn man schier nie seiner mächtig ist und immer tun muss, was einen hindert.«
Vermutlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Fakt ist, dass ihre Aufgaben als Gutsherrin Zeit beanspruchten, in der sie sich dann nicht ihrer geistlichen Arbeit widmen konnte, der Andacht und dem Studium.
»Es ist ja beschwerlich, wenn die Flügel der Sinne mit dem Leim leiblicher Geschäfte und Verrichtungen verkleistert werden. Es ist schwer, wenn der Geist gen Himmel strebt und der Beruf zu irdischen Dingen verpflichtet, wie bei uns.«
Forderte Katharina Regina für sich als Frau die gleichen Freiheiten und Privilegien ein, wie sie Männer ihres Standes genießen dürften? Unter den heutigen Kennern der Barockdichterin wird diese Frage verneint. Von Greifenberg könne nicht als eine Pionierin für Gleichberechtigung angesehen werden. Lediglich die Gleichheit der Geschlechter vor Gott habe sie eingefordert.
»Gott hat im Paradies über Adam einen harten Schlaf fallen lassen, als er das Weib aus seiner Rippe erbaute, damit Adam sich künftig nicht als einen Mithelfer an ihrer Erbauung rühmen könnte.«
Von einer Autorin des 17. Jahrhunderts emanzipatorische Ambitionen erwarten zu wollen, wäre in der Tat ahistorisch. Die Frage jedoch, inwiefern sie als religiöse Schriftstellerin in die Öffentlichkeit treten durfte, beschäftigte die Autorin durchaus. Nicht umsonst konstatierte sie, es sei keineswegs
»allgemein üblich, dass Weiber schreiben. Doch wenn der Höchste selbst die Feder kommt anzutreiben, wer kann sie halten still?
Ähnlich wie dies vor ihr schon mittelalterliche Mystikerinnen und Protagonistinnen der Reformation getan hatten, sah sich auch von Greifenberg veranlasst, ihr öffentliches Schreiben zu rechtfertigen.
Hat er ein Weib zum Werkzeug seiner Menschheit gebraucht, so wird er uns auch als Werkzeuge seines Geistes würdigen.
Gleichermaßen hatte schon von Birken in seiner Vorrede zu ihren geistlichen Sonetten argumentiert. Diskutierte das Dichterpaar etwa solche Fragestellungen?
Die Tatsache, dass sie weiblichen Geschlechts war, musste sie gezwungenermaßen reflektieren. Und sie tat dies zugunsten erweiterter Handlungsspielräume für Frauen. Und es ist auf ihren Einfluss auf Sigmund von Birken zurückzuführen, dass Frauen aktive Mitglieder im Pegnesischen Blumenorden werden konnten, wenn sie selbst auch niemals um Aufnahme bat. Vermutlich, so nimmt man an, war ihr die dort betriebene Lyrik zu idyllisch und weltlich orientiert. Von Greifenberg setzte den Schwerpunkt ihrer Dichtung auf religiöse Reflexion, die schon fast in einer mystischen Christusmünde gipfelte.
Erst nach dem Tod ihres Mannes, der von Poesie zwar keine Ahnung, ihrem Schaffen jedoch auch keine Steine in den Weg gelegt hatte, war ein Umzug in das geliebte Nürnberg, diesen evangelischen Hafen, diese Himmelpforten, in erreichbare Nähe gerückt. Sie sehnte sich nach der Nähe und dem Austausch mit ihren Vertrauten.
Zutiefst betrauerte sie den baldigen Tod ihres innig Freundes Sigmund von Birken 1681. Zwei Jahre später verstarb ihre gleichaltrige Freundin Susanna Popp, die auch vor der katholischen Habsburger Monarchie nach Franken geflohen war. So veränderte sich ihr Bekanntenkreis in den letzten 14 Lebensjahren, die ihr Nürnberg bis zu ihrem Tod 1694 noch blieben.
Wie man sich ihr Leben vorzustellen hat, beschreibt Werner Wilhelm Schnabel, der ihre Nürnberger Zeit untersucht hat. Zwar habe sie ein zurückgezogenes Leben geführt, vertieft in die Lektüre von Predigten und Romanen, unterbrochen von häufigen Gottesdienstbesuchen, dabei eine weitreichende schriftliche Korrespondenz führend, doch eine allein klösterliche Lebensweise sei dies keineswegs gewesen. Als Adlige wurden von Seiten der Öffentlichkeit gewisse standesgemäße Repräsentationspflichten von ihr erwartet, zudem, dass sie selbst den Austausch und die gegenseitige Bereicherung durch Gespräche mit Gleichgesinnten suchte. Sie machte Besuche bei Bekannten in Bayreuth und Regensburg. Sie verfasste Trauergedichte bei Todesfällen aus ihrem Freundinnenkreis oder schrieb Widmungsgedichte für die Werke anderer. All dies spricht für rege Außenkontakte zu ihrer Umwelt.
In ihrer Nürnberger Zeit fielen in literarischer Hinsicht sicherlich ihre produktivsten Jahre. Hier widmete sie sich ganz ihrem theologischen Spätwerk, den andächtigen Betrachtungen zum Leben Jesu. Laut der Literaturwissenschaftlerin Ruth Liversky muss dieses über 4000 Seiten umfassende Œuvre als, Zitat, das fantastischste und bedeutendste Kunstwerk protestantischer Mystik in deutscher Sprache gelten. Dem stark ausgeprägten Sendungsbewusstsein der religiösen Schriftstellerin gemäß wollte sie damit die Menschen im Glauben stärken. Tatsächlich erreichte sie sowohl ein evangelisches als auch ein katholisches Publikum. Möglicherweise war es für sie ein später Ausgleich für die erfahrenen Anfeindungen im katholischen Österreich, dass sie nun auf eine erwartungsvolle Leserschaft traf.
Katharina Regina von Greifenberg starb nach einer kurzen Krankheit im Jahr 1694. Bei ihrer Beerdigung wurde sie gewürdigt als
eine bei der gelehrten Welt wohlbekannte und sinnreiche Poetin.
Auf dem Johannesfriedhof in Nürnberg wurde sie begraben. Nichts erinnert hier mehr an die ihrer Zeit als Clio und Teutsche Uranie gefeierte Dichterin und mystische Schriftstellerin.
Was bleibt, ist ihr literarisches Werk, mit dem sie sich ein Denkmal setzte. Ungewollt ging es ihr doch immer um die Lobpreisung der göttlichen Schöpfung, dabei ihre eigene geistige Freiheit einfordernd.
Es will auch hier mein Geist in dieser Freiheit zeigen, was ich beginnen wird. Im Fall, ich mein allein, dass ich, oh Gott, dein Ehr vor alles wird erheben. Gib Freiheit mir, so will ich ewigs Lob dir geben.
Wir danken den SchauspielerInnen Jutta Klavun und Markus Hepp vom Theater Ravensburg für das Einsprechen der Zitate.
Beiträge leisteten David Cestay, dem wir unseren Jingle verdanken. Außerdem Kommst du nun, Jesu von Johann Sebastian Bach, von Arthur Iger. Die Trio-Sonata von Antonio Vivaldi wurde gespielt von Celedonio und Dominik Saltarelli. Die Sonate in C-Major von Johannes Prenzl, von Michel Rondeau. Und Kanon und Ligur in D-Dur von Johann Pachelbel, gespielt von der Chamber Music Society of Lincoln Center.